Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Andächte in Christus. Am heutigen Palmsonntag hören wir in der Heiligen Messe die Leidensgeschichte, welche uns aufgeschrieben worden ist im Evangelium des Apostels Matthäus. Die anderen Teile der Leidensgeschichte werden folgen am Dienstag und Mittwoch der Karwoche, beziehungsweise dann am Karfreitag nochmal. Und wenn man die Leidensgeschichte Jesu Revue passiert, da begegnen uns zwei Menschen, die doch von ihrer Ausgangsposition doch sich sehr nahe standen und ähnlich waren, insofern, dass sie dieselben Voraussetzungen besaßen, aber dann beide auch versagt haben schlussendlich. Der eine, Petrus, hat Jesus dreimal verleugnet. Der andere, Judas Iskariot, hat Jesus verraten und für 30 Silberlinge den hohen Priestern und Pharisäern verkauft. Aber was danach passiert ist, nach ihrem Fehltritt, kapitalen Fehltritt, das spricht auch Bände und es gibt uns sehr gute Hinweise darauf, wie der gefallene Mensch eigentlich sich verhalten sollte und was dann eigentlich auch die falsche Haltung Gott gegenüber ist, wobei da auch manches für manch einen vielleicht überraschend sein könnte. Zunächst mal lesen wir im Evangelium nach Matthäus, wie gesagt, nach der Einsetzung der Heiligen Messe, der Eucharistie, beteten sie den Lobgesang und gingen hinaus an den Ölberg. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet heute Nacht alle an mir irre werden. Denn es steht geschrieben: Ich will den Hirten schlagen, dann werden die Schafe der Herde sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Und dann ergreift Petrus das Wort und er sagt: Wenn alle an dir irre werden, ich lasse mich niemals beirren. Dieser Petrus hat es wirklich ehrlich so gemeint. Insgesamt sieht man, dass Petrus eine ehrliche Haut war. Er hat keine Spielchen betrieben. Manches hat er richtig gesagt, manches falsch. Und hier beteuerte er: Ich werde niemals mich beirren lassen. Und Jesus sagte ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus, begeistert von der eigenen Entschiedenheit und Entscheidung, bei Jesus treu auszuhalten, beteuerte ihm, und das meint er wirklich so. Er hat hier nicht gespielt oder etwas vorgegaukelt. Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, nie werde ich dich verleugnen. Ebenso versicherten auch alle anderen Jünger. Und dann lesen wir etwas später, wie Petrus Jesus dreimal verleugnet hatte. Ja, du gehörst ja auch zu dem. Nein, den kenne ich nicht. Ja, du bist ja auch, kommst ja auch aus Galiläa. Dein Dialekt verleugnet dich. Nein. Und zum Schluss schwörte er: Ich kenne diesen Menschen nicht. Und dann krähte der Hahn, wie Jesus es vorausgesagt hatte. Und Petrus ist sich seiner Schuld bewusst geworden. Hat zuerst mal den Mund voll genommen. Er hat sich übernommen. Statt nachdenklich zu werden, hat er vielleicht zu viel gesagt, aber er hat es wirklich so gemeint. Das war sein Fehler. Aber dann lesen wir im Evangelium, dass Petrus bitterlich weinte. Petrus hat bitterlich geweint. Das waren echte Tränen der Reue. Und wir wissen später, Petrus hat an sich im Unterschied zu Judas Iskariot nicht die Hand angelegt. Er hat nicht Selbstmord begangen aus Verzweiflung, sondern er hat um Vergebung gebeten. Es steht nirgendwo ausdrücklich geschrieben, dass er Jesus um Vergebung gebeten hatte, aber das ist durch sein ganzes Verhalten an den Tag getreten. Vor allem dann zum Beispiel, man kann sich das vorstellen, als sie nach der Auferstehung Jesu fischen waren auf dem See Genezareth und Johannes erkannte Jesus, der am Ufer auf und ab lief, und er sagte nur, es ist der Meister, es ist der Herr. Und Petrus stürzte sich in das Wasser. Er konnte nicht erwarten, bei Jesus zu sein. In jedem Fall hat Petrus Gott um Vergebung gebeten. Und Jesus hat ihn dann auch auf eine sehr eindrucksvolle, emotionale Weise beglückt. Er hat ihm insofern vergeben, man sieht das zum Beispiel aus den Worten, dass er Petrus nämlich gefragt hatte nach seiner Auferstehung, Petrus, liebst du mich? Ja, o Herr, ich liebe dich. Dann das zweite Mal und das dritte Mal und Petrus wurde sogar ein bisschen ungeduldig und sagt, o Herr, warum fragst du mich? Du weißt ja, dass ich dich liebe. Und Jesus hat gesagt, geh und weide meine Schafe. Indem du dein apostolisches Amt ausführst, indem du dich aufopferst für die Seelen, die ich durch mein kostbares Blut erworben habe, indem du sie zum ewigen Leben führst, zeigst du an, du weidest meine Schafe, aber auf diese Weise zeigst du deine große Liebe zu mir, deinem Herrn und Meister, deinem Erlöser eben. Das legst du an den Tag und zeigst es eben durch dein Lebensbeispiel. Judas Iskariot hat sich da anders verhalten. Er ist nicht zufällig auserwählt worden zum Apostel. Jesus hat ja ausdrücklich gebetet auf dem Berg, bevor er die 12 auserwählt hatte. Und so war auch Judas, auch er ist in diese Wahl hineingekommen. Jesus hat sicher gewusst, was später passieren wird, aber Judas war ein intelligenter Mensch, er war wohl ein gebildeter Mensch, er war der Einzige, der nicht aus Galiläa kam. Kariot, das ist eine Ortschaft im Süden Judäas. Aber er kam aus dem Zentrum des Judentums und er hatte eben missionarische Erwartungen, wie auch die anderen Aposteln. Aber zusammenfassend muss man wohl sagen, er hat zwar viel gesehen, viel miterlebt, die ganzen Wunder, die Wunderspeisung, die Auferstehung des Lazarus, die anderen Heilungen, die ganze Bergpredigt hat er gehört, aber vieles spricht dafür, dass er sich nicht hat bewegen lassen. Er ist bei seiner Vorstellung geblieben, der Messias musste her und er musste diese üble Besatzungsmacht der Römer vertreiben und er müsste das Land Jerusalem in politisch-militärischer Hinsicht zu einem Großreich machen. Er hat sich nicht bewegen lassen durch die entsprechenden Hinweise, die Jesus gegeben hatte. Dass sein Reich nicht von dieser Welt ist, gut, das hat Jesus später gesagt, aber Jesus hat sie ja ausdrücklich abgelehnt, sich zum König ausrufen zu lassen, nach der wunderbaren Brotvermehrung in der Wüste. Aber Judas haderte offensichtlich. Das ist nicht sofort an den Tag getreten, das hat Zeit gebraucht, aber Judas hat sich offensichtlich nicht darauf eingelassen, nach der Logik Jesu zu denken und vielleicht das Umdenken zu starten in seinem Inneren. Und so spricht wiederum vieles dafür, dass er es erzwingen wollte, dass eben der Verrat an den Hohen Rat eben deswegen erfolgte, weil er Jesus sozusagen mit dem Rücken zur Wand stellen wollte, damit er keinen Ausweg mehr habe, dass er aufhöre, friedfertig zu reden, sondern damit er endlich mal mit der Faust auf den Tisch haue und es allen zeige, dass er der Messias ist, wie Judas Iskariot und viele anderen im jüdischen Volk die Vorstellung hatten. Aber wir sehen, Jesus hat sich verurteilen lassen. Judas sieht, dass Jesus verurteilt ist. Und etwas wird in ihm auseinandergerissen. Der Apostel Matthäus benutzt das griechische Wort metamelomai, es bereute ihn. Dieses Wort bedeutet Schmerz vom Bewusstwerden der eigenen Schuld. Einen wirklichen Schmerz. Er war nicht gefühllos. Und wir müssen die Worte ernst nehmen, er hatte wirklich Reue empfunden und wie er dann ja auch gesagt hatte, als er die 30 Silberlinge zurückgebracht hatte, eben, ich habe unschuldiges Blut vergossen. Er bringt die 30 Silberlinge zurück. Ich habe gesündigt, ich habe unschuldiges Blut verraten, sagte er. Sie antworteten ihm, was geht uns das an? Siehe du selber zu. Die Bösen dieser Welt interessieren sich nicht um das Gewissen, um den guten Ruf dessen, der ihnen nur zu Diensten steht. Sie wollen ihre Ziele erreichen und sie gehen auch über die Leichen derer, die aus Schwäche ihnen in ihre Dienste treten. Und jetzt entsteht für Judas die Gabelung der Wege, die alles entscheidet. Er steht mit diesem Schmerz, mit diesem Wissen, mit diesem Ich hatte nicht recht. Das muss wie ein Schlag aus heiterem Himmel gekommen sein. Ich hatte nicht recht mit meinen Annahmen. Ich habe Jesus etwas unterstellt, ihn vielleicht für einen Weichling gehalten und jetzt dämmerte es ihm so langsam, ich hatte nicht recht. Und er hatte die Wahl, wohin er damit gehen sollte. Er hätte zu Jesus gehen können. Und Jesus war ja zu diesem Zeitpunkt noch am Leben. Ja, er wurde gerichtet, aber war er noch am Leben. Er hätte auf die eine oder andere Weise zum Ausdruck bringen können und sollen. Jesus, es tut mir von Herzen leid. Ich habe eine schlimme Sünde begangen. Ich habe dich verraten. Verzeih mir von ganzem Herzen. Aber es ist so schwierig für uns Menschen zuzugeben, dass wir einen Fehler gemacht haben. Und gerade in so einer wichtigen Angelegenheit. Und offensichtlich denkt Judas oder meint zu fühlen, dass dies nicht mehr möglich sei. Dass es jetzt vielleicht schon zu spät sei, Jesus um Vergebung zu bitten, dass Jesus, dass Gott solches nie im Leben vergeben werde. Wieder kommt er mit seiner eigenen Vorstellung von Gott und vom Messias. Ja, so etwas kann man nicht vergeben, aber er hat's ja noch nicht einmal probiert. Hätte er wenigstens dieses Wort ehrlich ausgesprochen oder es Jesus durch die Fühlung des Herzens, Regung des Herzens wissen lassen. Aber nein, wieder sein Hochmut und seine Arroganz. Er wüsste es ja besser. Auch obwohl er verstanden hat, ich habe einen kapitalen Fehler begangen. Aber er geht weg. Er geht dorthin, wovon es keine Rückkehr mehr gibt. Das ist die wahre Tragödie. Nicht der Kuss, nicht die 30 Silberlinge, sondern weil er dachte, es gebe keine Vergebung mehr. Und zwar schon früher, als er darum gebeten hatte. Er dachte, es gebe keine Vergebung mehr. Darin zeigt sich das ganze Falsche seiner Einstellung. Er hat einen kapitalen Bruch erlitten mit seiner Vorstellung vom Messias. Er hat gespürt und geahnt, dass Jesus unschuldig ist. Und trotzdem kniet er nicht geistig nieder und bittet Gott um Vergebung. Von meiner Schuld kann man nicht mehr losgesprochen werden. Judas lebte mit Jesus 3 Jahre lang. Er ließ es aber nicht zu, dass sein eigenes Bild auf die Welt verändert werde. Er hörte zwar viel, filterte es aber nach eigenem Dafürhalten. Er sah viel, interpretierte es aber im Sinn des eigenen Nutzens, im Sinn der eigenen Vorstellungen. Er war neben Jesus, lebte aber in der parallelen Realität seiner eigenen Erwartungen. Jeder von uns hat sein Bild von der Realität und auch seine Vorstellungen, wie Gott sein müsste, wie das Leben sein müsste, wie das Resultat des Glaubens aussehen müsste. Und wenn die Realität nicht mit unseren Erwartungen übereinstimmt, stehen wir vor der Wahl, diese eigene Vorstellung noch einmal zu überprüfen und das Ganze anders anzuschauen, sich vielleicht auf die Logik Jesu, auf seine Grundtendenz einlassen und das eigene Bild von der Realität überdenken oder einen Schuldigen zu suchen. Ach, meine Schuld kann nicht mehr vergeben werden. Gott werde meine Schuld sicher nicht vergeben können. Aber er bittet ihn nicht einmal darum. Judas wählte den zweiten Weg zum Selbstmord aus Verzweiflung. Nicht, weil er ein Monster war, sondern weil es so einfacher ist. Weil es nämlich sehr schmerzhaft ist, zuzugeben, dass deine entsprechenden Vorstellungen falsch sind. Es ist so, als wenn man für etwas sterben müsste, wofür man Jahre investiert hatte, aber dies der falsche Weg war. Und hier sehen wir, es ist ein kapitaler Unterschied zwischen der Reaktion Petri nach seinem Versagen und der Reaktion seines Mitapostels Judas Iskariot nach seinem Versagen. Der eine fällt nieder und bittet in aufrichtigster Demut und in aufrichtigster Reue um Vergebung. Der andere lässt sich nicht genügend ein auf die Gedankenwelt Jesu. Er bittet ihn nicht einmal um Vergebung, sondern obwohl ihm bewusst ist, er hat unschuldiges Blut an seinen Händen. Er hat Jesus verraten, aber er bat ihn nicht um Vergebung. Und hier sehen wir, das ist die letzte kapitale Schuld und der kapitale Fehler des Judas. Er glaubte nicht an die Vergebung. Allem Anschein nach kann man sich gegen Gott versündigen, indem man nicht mehr an Vergebung glaubt. Der andere weit verbreitete Missstand bei uns Menschen ist, dass wir zu leicht an die Vergebung glauben. Wir sagen, ach, ich sündige, morgen kann ich ja zur Beichte gehen, ich bereue es, aber man kann sich verkalkulieren. Es kann passieren, dass Gott seine Langmut verliert mit mir, wenn ich zu leichtfertig in die Sünden einwillige, in der Meinung, morgen werde ich ja die Vergebung erhalten. Hier haben wir es mit einem anderen Extrem zum selben Thema. Jemand hat seine Schuld eingesehen, aber er hat gesündigt, er hat noch eine Sünde auf sein Gewissen geladen, indem er verzweifelte und nicht mehr daran geglaubt hatte, dass Gott der Erlöser ist. Denn Gott ist gerade deswegen Mensch geworden, hat unsere menschliche Schuld stellvertretend gesühnt am Kreuze, weil er uns vergeben möchte und vergeben will. Der Mensch muss umkehren, muss um diese Vergebung bitten, aber Judas ist nicht in dem Sinn umgekehrt, er hat nicht seine Gesinnung geändert und in Stolz und in Arroganz hat er sich den Strick um den Hals gewickelt und hat Suizid begangen. Das gibt uns nachzudenken. Gott nimmt es sehr ernst mit unserer Reue, Sie ist eine Conditio sine qua non, eine Bedingung, ohne deren Eintreten es keine Vergebung geben kann, aber wir können auch sündigen, indem wir die Hoffnung und den Glauben an die Vergebung durch Gott aufgeben und verlieren. Welch ein diametral entgegengesetzte Positionen. Das soll uns ermuntern, dass wir echte Reue empfinden, immer echte Reue. Und er weinte bitterlich, heißt es von Petrus. Auch wir sollten geistig Tränen der Reue, echter Reue vergießen. Aber auf der anderen Seite dürfen wir nie die Hoffnung auf die Vergebung verlieren. Wir wissen, wir sind nicht würdig dieser Vergebung. Aber darin offenbart sich die Menschenfreundlichkeit und die Erlösergestalt Gottes in Jesus Christus, dass er es will, dass uns vergeben werde, wenn wir die Bedingungen erfüllen, dass er es gerade deswegen ermöglicht hat oder dadurch ermöglicht hat, dass am Kreuz den Schuldbrief, der gegen uns lastete, auch vernichtet hatte, damit wir in das ewige Leben eingehen und schon hier auf Erden das Paradies erleben, dem wir Christus in unser Herz einladen und es schmücken zu seinem Ruhm, zu seiner Ehre. Und wie gesagt, Gott ist Heil. Gott ist Heil, heißt das Wort, der Name Jesu. Und so wollen auch wir diese Karwoche leben, denn wir sehen, aus Liebe zu uns, aus echtem Bedürfnis, uns vergeben zu wollen, zu können, hat er die ganze Schmach des Kreuzes auf sich genommen und hat für uns die Pforten zum Himmel wieder geöffnet. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.